Wir haben letzte Woche aufgehört mit Sortierverfahren, die iterativ gearbeitet haben. Ich mache mal ganz kurz ein bisschen leiser, sonst schreie ich Sie so an. Das heißt, wir hatten erste Beispiele für Verfahren, die ein ganz bestimmtes algorithmisches Konzept verwendet haben, nämlich die Iteration. Und wir machen heute mit einem deutlich komplexeren algorithmischen Konzept weiter, nämlich der Rekursion. Erfahrungsgemäß und sogar laut einiger wissenschaftlicher Untersuchungen ist die Rekursion das, was den Studierenden im ersten Semester in der Informatik mit am meisten Probleme macht. Gar nicht mal so die Idee, die scheint am Anfang relativ einfach, sondern eher so, was passiert in einem Algorithmus, der Rekursion verwendet, also wie steige ich in diese rekursiven Aufrufe rein und wieder raus. Das ist so das, worauf unser Fokus in den nächsten 1,5 Wochen liegen wird. Das heißt, Sie sollen natürlich auch dann morgen und nächste Woche verschiedene Sortierverfahren kennenlernen, aber die sollen eigentlich nur Beispiele sein, an denen Sie sehen, was Rekursion in einem Verfahren macht. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, was Rekursion überhaupt ist. Ich habe hier mal so ein kleines Bild, das habe ich mal irgendwo gefunden. Und das soll veranschaulichen, was die Idee von Rekursion ist. Wer kann mir sagen, was er da sieht und was er denkt, was da das Konzept hinter ist, wie dieses Bild gemalt ist? Ja? Das ist eine Endlosschleife. Eine Schleife wäre jetzt wieder was Iteratives. Also es ist nicht nur eine Schleife, die irgendwas tut, sondern es ist eigentlich noch ein bisschen mehr. Also wer kann das ein bisschen verfeinern, seine Antwort? Das Bild zeigt sich immer wieder selbst. Das heißt, das Bild hier beinhaltet als Bild dieses Bild. Und weil ja das Bild beinhaltet, beinhaltet auch das Bild von dem Bild und so weiter. Und jetzt kommt, was er richtig gesagt hat. Wie tief geht denn das da rein? Er hat gesagt, endlos. Ja. Okay, also informatisch geht es nicht weiter. Mathematisch, wie weit geht's? Bis unendlich. Das heißt, hier ist ja irgendwie gar nichts drin, was das Ganze abbricht. Jetzt gucken wir uns was auch was Nettes an. Ich meine, das können wir ja auch informatisch darstellen. Wie lange geht denn das jetzt weiter? Wird der Player das erkennen? Wahrscheinlich nicht, ne? Also wir sollten jetzt lieber anhalten. Weiß nicht, ich hoffe, das hat jetzt nicht Ihre Aufnahme zerstört oder sowas. Werden wir dann sehen. Gut, also auch das war irgendwie endlos, weil ich habe es durch nichts gebremst. Ich hätte dem Player sagen müssen, also wenn du das, was du darstellen sollst, in einem Pixel darstellen sollst, dann kannst du mal aufhören, weil sonst wäre das irgendwie sinnfrei. Dann habe ich hier noch was ganz Nettes gefunden, wenn er dann fertig ist. Jetzt haben wir ihn ganz schön überfordert, meinen armen Rechner. Das ist jetzt keine so tiefe Rekursion, aber es ruft sich schon auch irgendwie selbst auf. Also was braucht denn so eine Rekursion, um nicht irgendwie, also jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Verfahren und das ruft sich selber auf und da ist keine Abbruchbedingung drin. Was wird dann Ihr Computer machen? Also jetzt habe ich es gerade abgebrochen, aber wenn der nächste Prozess hätte folgen müssen, ja? Genau, es führt den Prozess weiter aus. Wenn Sie das in Java machen, was passiert dann? Stack Overflow. Wissen Sie, was auf dem Stack, der Overflow gespeichert wird? Genau, also da werden eventuell irgendwelche Parameter abgelegt, aber vor allem auch die Rücksprungadresse. Also da, wo ich hinterher, wenn ich eigentlich mit dieser Rekursion, also ich habe einen rekursiven Aufruf und der wird dann aufgerufen und in dem Aufruf kommt wieder der Aufruf und eigentlich gab es da eine Rücksprungadresse, also wo ich weitermachen muss, wenn ich dann mal irgendwann fertig bin. Und die wird immer wieder neu draufgelegt und dann ist irgendwann der Stack voll. Ja, also das wird in der Praxis dann irgendwie abbrechen, aber nicht in dem Sinne, wie Sie es gerne möchten in Ihrem Verfahren. Das heißt, wir brauchen, wenn wir Rekursion sinnvoll verwenden wollen, irgendwie eine Abbruchbedingung. Da werden wir uns jetzt noch ein paar angucken im Laufe des Vortrags. Erstmal nochmal die formale Definition von Rekursion, also als Rekursion, rekurrere, zurücklaufen, bezeichnet man die Technik in der Mathematik, Logik und Informatik, also die gibt es durchaus auch in den anderen Fächern, da haben Sie die bestimmt auch schon mal kennengelernt in der Mathematik, eine Funktion, bei uns ist es oft eine Methode, durch sich selbst zu definieren. Ja, also die Definition benutzt eventuell für andere Parameter wieder die Definition in der Definition. Das ist jetzt noch ein bisschen mehr Text, den dürfen Sie sich dann zu Hause in Ruhe durchlesen, ist einfach so ein bisschen beispielhafter dargestellt. Gut. Wir hatten jetzt ein Verfahren, das hieß binäre Suche. Das hatten wir am Anfang von Informationsspeicherung. Da ging es darum, wie kann ich denn irgendwas, was ich irgendwo abgelegt habe, eventuell wiederfinden, wenn meine Eingabe sortiert ist. Und was wir da gemacht haben, ist, wir haben zwischen zwei Grenzen nach irgendwas gesucht, zum Beispiel nach einem K hier in einem Array zwischen 0 und n-1. Und dann haben wir so eine linke Grenze gehabt und eine rechte Grenze gehabt. Und hier ist jetzt keine Rekursion drin. Also es wurde weitergesucht in der linken oder rechten Hälfte, je nachdem, wo ich das Item weiter suchen muss, wenn ich mir die Mitte angucke. Also hier wurde die Mitte berechnet. Und dann wurden diese Grenzen umgesetzt. Das heißt, ich habe hier eigentlich auch genau das Gleiche wieder gemacht, nur auf einer anderen Eingabe, nämlich auf dem halben Array. Aber ich habe keine Rekursion verwendet. Warum geht das hier und warum geht das nicht immer? Also hier habe ich ja auch irgendwie eine Methode, die in der Methode drin irgendwie wiederholt wird und ich sehe keinen rekursiven Aufruf. Also das funktioniert hier, weil ich habe ja hier einfach statt irgendwie nochmal aufzurufen, habe ich hier eine While-Schleife, wo ich überprüft habe, ob ich mit meinem K noch zwischen den Grenzen liegt und habe dann einfach für die neuen Grenzen aufgerufen. Was wäre denn, wenn ich in diesem Array in zwei verschiedenen Teilen hätte weitersuchen müssen? Also sagen wir, für jeden Aufruf von einer Methode muss ich in zwei Bereichen irgendwie weitersuchen. Dann komme ich da an meine Grenzen, weil dann würde ich ja in dem einen Teil weitersuchen müssen und dann in dem anderen Teil weitersuchen müssen und in dem einen Teil hätte ich ja auch wieder eventuell in zwei Teilen weitersuchen müssen und das wäre dann relativ kompliziert geworden. Jetzt gucken wir uns mal an, wie genau der gleiche Algorithmus, der genau gleich abläuft, aussieht, wenn ich eine Rekursion benutze. Der Unterschied ist nämlich hier. Die Methode heißt Binary Search auf einer Eingabe nach etwas zwischen einer linken und einer rechten Grenze. Und was ich hier mache, ist einfach die Methode nochmal aufrufen. Und zwar hier für die rechte Seite, falls mein K größer ist als das Element in der Mitte. Und falls mein K kleiner ist als das Element in der Mitte, dann rufe ich in der linken Hälfte weiter auf. Und mache, das steht hier, genau das gleiche wie hier oben, nur mit anderen Parametern. Also hier war vorher L und R. Und da rufe ich für meine linke Grenze m+1 und r auf und wenn nicht, dann in der anderen Hälfte. Beziehungsweise hier haben wir noch ein drittes, also das ist if, else, if und else. Und hier haben wir noch den Fall, dass ich mein Element gefunden habe. Da kann ich nämlich aufhören. Ja. Das heißt, die gleiche Methode, die wir vorher iterativ definiert hatten, mit einer While-Schleife rekursiv definiert. Wer denkt denn, dass man jedes iterative Verfahren auch rekursiv darstellen kann und umgekehrt? Sind viele nicht so von überzeugt. Ich sage Ihnen aber, dass es möglich ist. Ich kann tatsächlich das eine immer durch das andere simulieren und schlimmstenfalls muss ich einfach bei einem rekursiven Verfahren diesen Stack, der da angelegt wird, simulieren. Für alle, die schon so ein bisschen advanced sind, das ist jetzt nicht ein Muss, ich weiß aber, dass unter Ihnen einige sind, für die geht es gerade noch relativ plätschernd und schön langsam voran. So als Tipp, was Sie zusätzlich mal machen könnten, gucken Sie sich nochmal die beiden Graphentraversierungsverfahren an und versuchen Sie die mal rekursiv zu formulieren. Ja, also so als Fleißaufgabe. Das ist vielleicht eine ganz nette Herausforderung. Genau, also wir haben jetzt hier ein Verfahren, das hat zwei rekursive Aufrufe, wobei immer natürlich nur einer von beiden getroffen wird. Also das hatten wir ja vorher, dass wir entweder im linken oder im rechten Array, Teil-Array weitergesucht haben und jetzt ist es auch so, dass hier nur eins von beiden aufgerufen werden würde. So, das waren so die Beispiele, die wir schon hatten, nämlich Binary Search. Wie könnte man das rekursiv definieren? Jetzt gucken wir uns mal eine Funktion an, die ein bisschen einfacher ist. Und zwar die mit dem größten gemeinsamen Teiler. Also wir suchen jetzt den größten gemeinsamen Teiler, aber ein bisschen einfacher als das Verfahren, was wir ganz am Anfang mal gesehen haben. Also wir sagen irgendwie, der größte gemeinsame Teiler von zwei Zahlen, da könnte ich doch einfach dieses, wenn ich hier ein A und ein B habe, dann könnte ich doch gucken, dass ich eins von beiden kleiner mache und dann den größten gemeinsamen Teiler, also wenn irgendwas A und B teilt, dann teilt es natürlich B, weil es ja A und B teilt. Und wenn was A und B teilt, also irgendein ein Vielfaches von der Zahl ist, dann teilt es natürlich auch A minus B. Also wenn 5 A und B teilt, dann teilt natürlich auch die 5 das A minus das B. Das heißt, hier könnte man sagen, okay, ich suche den größten gemeinsamen Teiler so, indem ich einfach diese Methode nochmal aufrufe für zwei etwas kleinere Zahlen. Ja. Und wenn wir das jetzt mal machen, testen wir einfach mal unsere Funktion. Sagen wir mal, wir machen größter gemeinsamer Teiler von 6 und 9. Sie wissen natürlich intuitiv, was das ist. Aber wir halten uns jetzt einfach mal ganz stur an den Algorithmus. Also, der Algorithmus sagt, wenn ich den größten gemeinsamen Teiler von 9 und 6 berechnen will, dann kann ich auch einfach den größten gemeinsamen Teiler berechnen von b und a minus b und das ist der gleiche. Also das heißt, ich kann ein Gleichheitszeichen dahinter schreiben, weil das t, an dem das GGT gegeben wird, das ist ja das, was ich zurückgegeben kriege, als größter gemeinsamer Teiler von der Eingabe. Ja. Das heißt, das müsste dann also gleich dem größten gemeinsamen Teiler sein von b und der Differenz von a und b, also 3. So, das heißt, jetzt scheinen wir dem irgendwie ein Schrittchen näher gekommen zu sein, weil die Zahlen werden ja kleiner. Dann machen wir GGT von 3 und von 3 ist gleich GGT von 3 und von 0 ist gleich GGT von 0 und von minus 3. Keiner irgendwelche Einwände? Wie lange mache ich jetzt weiter? Wenn Sie mich nicht stoppen, ja? Unendlich. Das heißt, irgendwo müssen wir aufhören. Wo hätten wir denn aufhören können? Wo hätten wir es denn schon gewusst, ja? Da hätten Sie schon aufhören können. Weil Sie wissen, was der größte gemeinsame Teiler von 3 und 6 ist. Aber wenn die Zahlen etwas komplizierter sind, können Sie es dann auch? Also ich hätte woanders aufgehört. Ich suche ja nicht nur Primzahlen, ich suche den größten gemeinsamen Teiler. Das heißt, wo hätten Sie ja aufgehört? Mein Gegenvorschlag. Da hätten Sie aufgehört. Das heißt, wenn wir zwei gleiche Zahlen haben, dann ist dessen größter gemeinsame Teiler ja die Zahl selbst. Auf Primzahlen muss ich gar nicht gucken, weil es hätte ja sein können, dass der größte gemeinsame Teiler von 28 und 14 ist 14. Ja, das heißt, ich muss gar nicht bis auf Primzahlenebene runtergehen. Sie haben das in der Schule so gelernt, dass Sie die Zahlen komplett in Ihre Primzahlen zerlegen und dann gucken, wie viele kommen denn in beiden vor, die wieder multiplizieren und dann haben Sie es. Ja, aber das wäre jetzt ein anderes Verfahren, das wäre jetzt einfach, was der Computer umsetzen könnte. Das heißt, Sie würden da aufhören. Das ist schick. Dann versuchen wir das doch mal, ob unsere Methode besser wird, wenn wir dann eine Abbruchbedingung reinschreiben, die da ist. Also das haben wir ausprobiert und haben gesagt, naja, das funktioniert nicht so ganz. Die Methode ruft sich immer selber aus. Also führen wir doch mal eine Abbruchbedingung hinzu und sagen, wenn ich schon zwei gleiche Zahlen habe, dann kann ich abbrechen und der größte gemeinsame Teiler ist dann eben diese Zahl, die sich identisch ist. Weil der größte gemeinsame Teiler von zwei gleichen Zahlen ist natürlich die Zahl selber. Gut, und jetzt gucken wir mal, ob die Methode funktioniert. Natürlich testen wir sie für was anderes. Weil Beweis per Beispiel, sie funktioniert auf der Eingabe, reicht ja nicht. Machen wir mal größter gemeinsamer Teiler von 9 und 5 ist gleich dem größten gemeinsamen Teiler von 5 und 4 ist gleich dem größten gemeinsamen Teiler von 4 und 1 ist gleich dem größten gemeinsamen Teiler von 1 und minus 3. Können Sie mich mal stoppen, wenn ich irgendwie so ein Mist hier mache? Soll ich aufhören? Darf ich bitte aufhören? Wir möchten ja heute noch was schaffen. So, also jetzt haben wir die Abbruchbedingung irgendwie nicht erreicht und sind da schon wieder bei den negativen Zahlen. Was hätten wir denn machen müssen? Ja, okay. Und was geben Sie dann aus? Also was wäre denn hier der größte gemeinsame Teil von 9 und 5 gewesen? 1. Das heißt, Sie hätten eigentlich schon hier aufhören können, oder? Also wenn eine Zahl von beiden 1 ist, dann kann es ja nur noch die 1 werden, oder? Das heißt, ich wäre da jetzt gar nicht weitergelaufen. Das heißt, können wir ja mal hinzufügen, die Abbruchbedingung. Die Abbruchbedingung ist nicht vollständig und wenn wir das jetzt weiter probieren würden, dann würden wir sehen, naja, wir kriegen damit vielleicht immer noch nicht alle Fälle und wenn wir alle Fälle abhaken, dann müsste das ungefähr so aussehen. Also wenn die beiden Zahlen gleich 0 ist, dann habe ich dir eine blöde Frage gestellt. Wenn die beiden Zahlen gleich sind, dann ist der größte gemeinsame Teiler ja eine der beiden, also die ja eh die gleiche ist. Wenn 1 gleich 0 ist, dann ist der größte gemeinsame Teiler die Zahl vorher, weil dann ist sowas passiert. Ja? Wobei dieser Fall dann wahrscheinlich schon vorher eingetreten wäre und so weiter. Das heißt, ich muss bei Rekursion, was ich damit zeigen will, ist eigentlich nur, ich muss bei Rekursion ganz arg aufpassen, dass ich alle Fälle zu einer Abbruchbedingung führe. Und zwar dann, wenn sie direkt lösbar sind. Also das hier ist direkt beantwortbar, weil das kann nur die Zahl selber sein. Das ist direkt beantwortbar, weil das kann nur die 1 sein und so weiter. Das heißt, ich muss in der Rekursion meine Methode auf irgendwas zurückführen, was ich lösen kann. Das heißt, ich mache nur so lange Rekursion, bis ich meine Lösung direkt sehe. Und dann gebe ich die Lösung aus. Okay. Jetzt ist es natürlich ein bisschen wüst und Sie kennen es ja auch schon anders. Wir hatten es ja auf anderen Folien. Das Verfahren funktioniert natürlich dann wunderbar, wenn ich hier gleich den Divisionsrest von A und B als zweite Eingabe nehme. Weil wenn irgendwas A und B teilt, dann teilt es auch den Divisionsrest. Das heißt, in diesem Divisionsrest ist es auch drin und das Schicke daran ist, dass es viel, viel schneller klein wird. Das heißt, es führt mich viel, viel schneller zum Ziel. Okay? Und dann ist es einfach nur, sobald b gleich 0 ist, also mein Divisionsrest 0 ist, dann habe ich ja was gefunden, was das andere teilt. Und dann gebe ich das einfach aus. Moral aus der Geschichte ist, wir brauchen überall sinnvolle Abbruchbedingungen, sonst rennen wir ins Unendliche, wenn keiner durch Stack Overflow oder Zurufe dem Computer sagt oder mir sagt, jetzt kann man mal aufhören. Müssen wir ein bisschen tiefer in die Charakteristik von Rekursion einsteigen. Und zwar machen wir das jetzt mit Baumtraversierung. Bäume haben wir ja schon kennengelernt. Das waren jetzt binäre Suchbäume. Wir machen jetzt weiter mit Binärbäumen, aber nicht unbedingt Suchbäumen. Sie werden gleich sehen, dass die Beispiele, die wir hier haben, nicht unbedingt Suchbäume sind, weil sie der Suchbaumeigenschaft gar nicht genügen. Also stellen wir uns mal vor, wir haben hier einen Binärbaum. Das heißt, jeder Knoten hat einen linken und ein rechtes Kind, ein linkes und ein rechtes Kind. Das kann aber auch 0 sein. Also zum Beispiel der hier, der hat zwar ein rechtes Kind, aber das ist der Nullzeiger. Also das zeigt einfach ins Leere. Ja. Und jeder Knoten hat einen Schlüssel, ein linkes und ein rechtes Kind. Und das linke und das rechte Kind kann auch 0 sein. Also ich kann zugreifen aufs linke Kind, auf den Schlüssel und aufs rechte Kind. Und was ich jetzt ausgeben will, ist eine sogenannte Pre-Order von diesem Baum. Das heißt, ich möchte jeden Knoten vor seinen Kindern ausgeben. Ein Knoten wird ausgegeben, bevor auch nur eines seiner Kinder ausgegeben wird. Und das könnte man zum Beispiel so machen, dass man sagt, okay, ich rufe diesen Knoten auf, gebe ihn aus als erste Aktion in meiner Methode und dann rufe ich das gleiche Verfahren einfach auf dem linken Teilbaum aus. Wenn ich dann auf dem linken Teilbaum fertig bin, dann mache ich auf dem rechten Teilbaum weiter. Damit ist garantiert, dass ein Knoten vor seinen Kindern ausgegeben wird. So, also hier wird dann die Wurzel stehen, in dem Bereich wird der linke Teilbaum stehen und in dem Bereich wird der rechte Teilbaum stehen. Jetzt gucken wir uns mal das Verfahren genauer an. Das sieht nämlich so aus. Was ich habe, ist ein Abgleich, ob ich schon in so einem Nil-Knoten drin bin, also ob ich schon am Ende des Baums angekommen bin. Und wenn ich nicht am Ende des Baums angekommen bin, dann gebe ich den Knoten aus und dann rufe ich das gleiche für das linke Kind auf und dann rufe ich das gleiche für das rechte Kind auf. Und jetzt haben wir tatsächlich den Fall, dass wir das nicht irgendwie so einfach durch Grenzen verschieben oder eine Wildschleife oder sowas machen könnten, mit relativ komplexen Hilfsmitteln, nämlich zum Beispiel so einem Stack, den ich simuliere, könnte ich es schon machen, aber viel einfacher ist es in dem Fall tatsächlich durch Rekursion. So, und jetzt möchte ich mit Ihnen mal anschauen, was passiert, wenn ich jetzt auf einem echten Baum dieses Verfahren aufrufe. Also, was ich da mitgebracht habe, sind so kleine Kärtchen, das heißt, wir gehen jetzt mal wieder auf den Visualizer. Jetzt haben wir hier unseren Pseudocode wieder, den wir ausführen sollen. Und jetzt brauchen wir noch einen Baum dafür, auf dem wir das Ganze machen sollen. Das sei jetzt mal der hier. Gut, jetzt haben wir hier einen Baum, auf dem probieren wir das Ganze mal aus. Ich schiebe den mal ein bisschen hoch. Also welche Zahl wird als erstes ausgegeben? Die 1. Welche Zahl wird als zweites ausgegeben? Die 4. Welche Zahl wird als drittes ausgegeben? Wer hat andere Vorschläge? 3. Was haben wir noch? Ja? Okay. Wer ist für 5? Wer ist für 3? Und wer ist für 8? Bleiben Sie bei Ihrer Meinung. Wir gucken es uns jetzt mal an. Also, wenn ich den Code tatsächlich so ausführe, wie er da oben steht, ja, dann würde jetzt also als erstes, jetzt brauche ich einen Stift, für dieses V die 1 eingesetzt. Das ist nämlich der oberste Knoten. Das heißt, der Aufruf, den ich vorher hatte, das habe ich jetzt abgeschnitten, der Call ging auf Root, das heißt auf der Wurzel. Das heißt, tatsächlich wird jetzt erstmal dem Computer das hier gegeben. Das heißt, das Erste, was er macht, er fragt, ob mein Knoten ein Nullzeiger ist. Ist er nicht. Das heißt, er druckt seinen Schlüssel. Der Schlüssel ist jetzt gleich dem Namen, dem wir den Knoten gegeben haben. Das heißt, das Erste, was ausgegeben wird, ist hier diese 1. So. Jetzt macht er Folgendes. Jetzt ruft er auf Order auf 1.left. Was ist denn 1.left? Ja? Die 4. Das heißt, was der jetzt macht, ist, er nimmt den Code nochmal und ruft auf der 4 genau dieses Ding hier auf. jetzt ignoriert er erstmal, was da liegt, weil im Moment hat er was zu tun und es ist da. Ja? Das heißt, was er jetzt macht, ist, er vergleicht, ob die 4 ein Nullzeiger ist, ist es nicht, und gibt sie aus. Ich mache mal so einen kleinen Stich dazwischen, den Strich gibt er zwar nicht aus, aber einfach damit wir, falls wir Doppelzahlen hätten, das auch korrekt laufen würde. So, was macht er als nächstes? Ja? Aha. Genau, der läuft jetzt von oben nach unten durch diesen Code durch. Ja, gibt die 4 aus, haben wir gemacht. Und jetzt ruft er Order for Left aus. Und for Left ist die 3. Das heißt, der ignoriert jetzt erstmal wieder, was da drunter steht. Und macht dieses hier. Ja. Das heißt, eigentlich, er muss sich nur merken, wohin er zurück muss. Aber mit dem zweiten Aufruf hier unten oder mit dem zweiten hier, also mit der 5, macht er überhaupt nichts. Die sieht er nicht mal mehr. Er ist jetzt gerade hier unterwegs. Ja. Das heißt, jetzt gibt er die 3 aus, weil die ist nicht 0. Was macht er als nächstes?
Moment, wir müssen langsam machen, ja?
Genau, also er würde jetzt erstmal auf 3 left ausrufen und das ist nil. Ich schreibe es jetzt mal nicht rein. Eigentlich müsste ich jetzt hier die 3 left, also die nil hier reinschreiben und dann sehen, dass v nil ist, aber ich habe mir gar nicht so viele Karten ausgedruckt. Ja, also hier macht er Schluss. Und sagt dann, okay, 3 left ist ein Nullzeiger, da bricht die Rekursion hier direkt wieder ab. Weil das if ist nicht erfüllt und dann ist er hier unten durch. Nach dem if kommt kein else, was er dann tun soll. Er macht dann einfach gar nichts, das Verfahren ist fertig. Das heißt, der Aufruf ist von oben nach unten durchgeführt, er fällt wieder raus. Was er dann macht, ist, wenn er an dem Aufruf hier wieder rausgefallen ist, das war der hier, dann geht er erst in den nächsten Aufruf rein. Ja? Und da ruft er auf die 3 right. Was ist denn right von 3? Eben die 7, genau. Er war ein bisschen schneller als der Computer. Das heißt, jetzt macht er das hier. Und alles, was da drunter ist, sieht er nicht. Er ist in dem anderen Aufruf und er weiß nichts davon, dass er nachher noch auf der rechten Seite weitermachen muss. Es ist ja noch total wurscht, weil er ist gerade nur in diesem Aufruf. Gut. Also, jetzt sieht er da die 7. Die 7 ist nicht 0, das heißt, das nächste ist print 7. Gehen wir die aus. So, wie geht's weiter? Oh, jemand anders? Ja? Ein Fehler ist es nicht. Er bricht einfach. Er geht direkt auf dem Ausruf wieder raus. Genau, da sind wir jetzt unten angekommen. Genau, also jetzt müssen wir langsam machen, sonst kommen die alle nicht mehr mit und ich auch nicht. Also hier bei der 4 left waren wir gerade drin, den haben wir weggenommen. Und 4 right ist jetzt die 8. Das heißt, wir rufen jetzt das Verfahren auf der 8. Ich lege das mal so unten hin, damit man sieht, wir sind im unteren Aufruf. Was der Computer mit diesem, was ich jetzt mit dem Kärtchen unten und oben hinlegen, mir abspeichert, dass ich im oberen oder im unteren bin, das macht der, indem er sich auf diesen Stack die Rücksprungadresse legt. Das gucken wir uns nochmal mit Bildern an, wie das dann aussieht. Das heißt, hier haben wir wirklich 8, 8, 8. Und jetzt ist die 8 wieder nicht 0, das heißt, sie wird ausgegeben. Wie macht er weiter? Da drüben ist immer so ruhig. Ja?
Na gut, links von der 8, da ist aber nichts.
Also genau, ist ein Nullzeiger, ist hier oben praktisch leer.
Genau, also springt er dann rechts von der 8, dann liegt die 6.
Mhm. Das heißt, wir rufen auf der 6 auf. So, wie macht er da weiter? Left ist nil, right ist nil. Das heißt, bei dem Aufruf sind wir jetzt auch hier unten angekommen. Der ist also fertig, dann fällt er da raus und guckt, wo war ich denn? Ich war hier schon im unteren Aufruf, also ist der jetzt auch fertig. Und dann geht er wieder eins hoch und sagt, jetzt muss ich hier in vor, nee, da war ich auch schon drin. So, und jetzt kommt er erst zu 5. Das heißt, bevor der nicht mit dem ganzen linken Teilbaum fertig ist, weil da oben der Aufruf, nämlich der erste Aufruf war, wird er auch nicht in den rechten kommen. Der wird davon nicht sehen, bis er darauf nicht arbeitet. Gut, das heißt, dann machen wir hier weiter. Der Aufruf kommt dann also auf 1 right, also auf der 5. So, und jetzt mache ich mal ein bisschen schneller. Die 5 wird als erstes ausgegeben, weil sie nicht nil ist. Dann geht er in 5 left rein, das ist die 9. Die 9 wird ausgegeben. Dann ruft er hier leer aus. Upsa. Auf der 9 left, das ist aber nil, da fliegt er also gleich wieder raus. Dann ruft er wieder auf der 9 right, da liegt jetzt eine 0 drin. Das 0 ist aber ein Wert und nicht der Nil-Zeiger, ja? Also das kann ich tatsächlich aufrufen. Das heißt, das Erste, was er macht, ist merken, dass es nicht nil ist, gibt es aus. Dann guckt er, ob links von der Nil was ist, da ist nichts. Rechts von der Nil ist nichts, das heißt, ich falle direkt aus diesem If auch wieder raus. Dann bin ich mit der 0 fertig. Dann bin ich mit der 9 auch fertig, weil ich war schon im rechten Aufruf. Dann gehe ich bei der 5, da war ich im linken, da bin ich jetzt rausgefallen, gehe ich in den Aufruf auf rechts, rufe auf für die 2, gebe die 2 aus, gucke links von der 2, da ist nichts, rechts von der 2, da ist nichts, falle ich auch gleich wieder raus, jetzt sieht man gar nichts mehr, schiebe ich mal ein bisschen hoch. Rechts von der 2 ist auch nichts, das heißt, ich falle da auch raus, dann falle ich da auch raus, in der 5 bin ich auch fertig und dann bin ich da auch raus und dann ist das Verfahren fertig. Ja? Und das ist so wichtig. Wenn wir später zu den Sortierverfahren kommen, dann werden einige mehrere rekursive Aufrufe haben. Und der häufigste Fehler bei diesen Sortierverfahren, die rekursive Aufrufe benutzen, ist, dass sie irgendwas bearbeiten, was gar nicht in dem Teil des Aufrufes drin ist. Das heißt, Sie müssen wirklich ganz arg verinnerlichen, solange ich in diesem Aufruf drin bin, sehe ich nichts um mich herum, nur diesen Aufruf. Und in dem arbeite ich strikt von oben nach unten weiter. Ja? Gut, das haben wir jetzt gemacht. Jetzt frage ich Sie mal ganz frech, ich mache mal ein bisschen hoch. Wie könnte denn mein Code aussehen, wenn ich ein Kind immer erst dann oder einen Elternknoten immer erst dann ausgebe, wenn alle Kinder schon ausgegeben sind? Ich lasse mal kurz die anderen überlegen, sie dürfen dann aber antworten. Das heißt, jetzt will ich nicht erst den Elternknoten und dann die Kindknoten, sondern jetzt will ich einen Elternknoten erst ausgeben, wenn beide Kinder schon mal ausgegeben wurden. Also das war jetzt gerade Pre-Order und was ich jetzt gleich will, ist, was das nennt man Post-Order. Ja? Also ein paar haben Ideen, aber er hatte sie zuerst. Der Herr mit dem blauen Pullover.
Ja, wenn man das Print einfach nach dem Order aufgewischt hat, dann ist das genau dann
ausgegeben. Machen wir mal. Das heißt, eigentlich haben wir den Algorithmus kaum verändert, also diese kleine Endschleife, dieses Ende von dem If, das müssen Sie sich jetzt wegdenken, das müssen Sie sich jetzt umdenken. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir diesen Code haben. Und jetzt malen wir mal nicht immer den neuen Code hin, sondern wir rufen direkt den Code Order auf. Also nehmen wir an, Order wird auf der Root aufgerufen. Was passiert dann als erstes? Auf was wird aufgerufen? Ja? Als erstes wird auf der 1 aufgerufen. Genau, und dann rufen wir auf der 4 auf, da haben Sie recht. Was passiert dann als nächstes? Also der Aufruf ist auf der 4, dann steht da, wenn ich oben einsteige, als nächste Aktion, die man gemacht haben muss. Ja? Auf der 3 wird aufgerufen. Wird schon irgendwas gedruckt? Nö, da war ich noch gar nicht. Gut, was wird jetzt aufgerufen? Ja? Genau, da ist nichts, gehe ich gleich wieder raus. Dann jetzt? Ja? Dann wird die 7 aufgerufen? Ja? Ja? Erzählen Sie ruhig weiter.
Dann die Nullzeiger links und rechts von der 7 und dann die Nullzeiger sind, wird jetzt die 7.
Genau, jetzt bin ich tatsächlich, und zwar in dem Aufruf Order 7, bin ich erst nach links, da war nichts, rechts, da war nichts und dann kam das Print. Das heißt, die allererste Zahl, die ausgegeben wird, ist die 7. So, was wird als nächstes ausgegeben? Ich mache jetzt mal wieder Vorschlag sammeln. Was ist die nächste Zahl, die ausgegeben wird? Ja.
Die 3.
Die 3. Hat jemand einen Gegenvorschlag oder sind alle damit einverstanden? Yay, sie haben es schon verstanden. Also als nächstes wird ja aufgerufen, ich war in dem Aufruf auf der 7 und das war der Write-Aufruf auf der 3. Das heißt, da war ich dann gerade hier und habe das für die 3 aufgerufen. Da bin ich jetzt rausgefallen, das heißt tatsächlich bin ich immer noch in dem Aufruf für die 3, bin aus dem 7er Aufruf hier rausgefallen und rufe jetzt Print auf. Und dann kommt die 3. So, in welchen Aufruf falle ich dann zurück? Ja? In den 4er Aufruf. Und was mache ich da als nächstes? Ja? Da rufe ich auf der 8 auf. Und dann? Ja? Ja? Und dann dahin? Und was wird ausgegeben? Die 6. Jetzt machen wir ein bisschen schneller. Jetzt haben es alle verstanden. Was wird, ist die nächste Zahl, die ausgegeben wird? Ja. Und dann? Und dann? Das haben sie jetzt schnell gemacht. Das ist richtig, weil ich rufe auf der 5, darin den linken, der linke ist 0, der rechte ist 0 und dann wird tatsächlich als nächste Zahl die 0 aufgerufen. Ja? Was wird als nächstes ausgegeben? Ja? 9. Dann? Ja? Yay! Und sehen, dass sie das verstanden haben, tue ich daran, also dass wenn das jetzt eine Klausuraufgabe wäre, ja, die allermeisten würden tatsächlich die 7 als erstes hinschreiben. Aber ganz viele schreiben als nächstes wahrscheinlich was hin? Also alle, die noch nicht Rekursion verstanden haben, schreiben was hin? 6, genau. Ganz viele nehmen dann das nächste Blatt. Die denken so ebenenweise. Das wäre ja auch schick, also das würde die Antwort ja auch beantworten, aber das ist nicht das, was aus diesem Code da entsteht. Ja? Okay. Das heißt, wenn ich dieses Verfahren anwende, dann stecke ich noch in der Rekursion drin und deshalb werden gegebenenfalls ganz andere Sachen ausgegeben. So, und jetzt frage ich Sie, wie könnte ich denn in einem binären Suchbaum, jetzt müssen Sie alle denken, in einem binären Suchbaum die Zahlen des Suchbaums sortiert ausgeben? War mal eine Klausurfrage, vorletztes Jahr oder so. Das heißt, da war die Aufgabe zu binären Suchbäumen, hatte als letzte Frage, Sie dürfen gleich antworten, aber wir lassen noch kurz alle überlegen, ich soll die Schlüssel, die in dem binären Suchbaum gespeichert sind, sortiert ausgeben. In dem Code benutzen. Wer kann den Code dafür benutzen? Also er sagt, wenn ich erst das linke Kind ausgeben würde und dann den Key und dann das rechte Kind, dann kriege ich in einem binären Suchbaum die Schlüssel in der richtigen Reihenfolge. Auf welcher Idee beruht das? Was wissen Sie über binäre Suchbäume, wenn Sie das benutzen? Genau, wir hatten ja gesagt, bei binären Suchbäumen, da war es so, dass ich das so runter projizieren kann und dann waren die sortiert. So, also damit wir da ein schönes Beispiel haben, brauchen wir natürlich jetzt einen echten binären Suchbaum. Das heißt, wir machen jetzt mal irgendwie 5... 3, 4, 2, 1, 8, 6, 7, 9. Ne? Ist ein binärer Suchbaum. Links ist immer kleiner, rechts ist immer größer. Kontrollieren kann ich es, indem ich einfach so nach unten projiziere, wenn ich richtig gezeichnet habe. Und dann müssen die ganzen sortiert sein. So, jetzt probieren wir mal, ob dieser Code, den wir uns da überlegt haben, ob der funktioniert. Was ist denn das Erste, was getan wird? Also der Aufruf ist auf der Wurzel, das heißt, ich beginne mit dem Aufruf Order 5. Was passiert dann? Ja? Order 3. Order 2. Order 1. Order nil. Falle ich wieder raus? Print ich die 1. Order nil. Print. Mhm. Hey, jetzt sind sie so schnell für mich. So, jetzt.
Dann kommt
Perfekt, Sie sind der perfekte Computer. Also, das Schöne, also warum ich das immer so gern als Beispiel nehme, ist, ich habe eigentlich nur das. Ich habe drei verschiedene Aufrufe und je nachdem, wie ich die anordne, kommt was total anderes raus. Und das kann wirklich nur machen, wer Rekursion verstanden hat. Also korrekt geben es die aus, die Rekursion verstanden haben. In der Komplexität müssen Sie das übrigens auch selber hinkriegen in der Klausur. Ja? Ich scheine ein bisschen rumgeklickert zu haben auf dem Ding hier, während ich da gezeichnet habe. Gut, also gucken wir uns das Gleiche nochmal an. Sie haben es jetzt natürlich in der Vorlesungsaufzeichnung, aber Sie haben es auch auf den Folien noch. Also wir haben tatsächlich den Aufruf auf dem linken Baum und wir bleiben da auch drin, bis wir komplett wieder rausfallen und erst dann gehen wir in den rechten. Das heißt, wenn wir uns die Reihenfolge von Elementen anschauen, dann sind tatsächlich alle linken ausgegeben, bevor die rechten ausgegeben werden. Ja, das heißt, dieser Baum hier im Speziellen, der würde genau so ausgegeben. Da sehen Sie auch, dass die Schlüssel nicht unbedingt Zahlen sein müssen. Genau, das war der Code für Pre-Order, haben wir in Ruhe durchgeschaut. Dann haben wir gesagt, was wäre denn, wenn wir erst die Kinder ausgeben wollen würden? Das würde bedeuten, ich gehe erst in den linken Aufruf und in den rechten Aufruf und erst wenn ich da wieder rausfalle, dann gebe ich die Wurzel aus. Das heißt, es wird erst hierauf aufgerufen und dann hierauf. Das ist natürlich rekursiv auch innerhalb des Baums und was entsteht, ist tatsächlich erst alle Schlüssel des linken Teilbaums ausgegeben werden, dann alle Schlüssel des rechten Teilbaums und dann die Wurzel. Wenn ich diesen Farbcode jetzt fortsetzen würde, dann wäre das hier jetzt auch wieder die rechte Seite von der roten Seite, dass die linke Seite von der roten Seite, das gelbe wäre ganz leer und dann würde erst die Wurzel ausgegeben. Ne? Gut, und der Code dazu sieht genau so aus, nämlich dass ich erst nach links, dann nach rechts und dann den Key ausgebe. Und dann haben wir noch in order, wo erst die linke Seite, dann die Ausgabe des Schlüssels des Aufrufknotens und dann die rechte Seite ausgegeben wird. Und dann sieht es nämlich genau so aus. Und auch das setzt sich natürlich rekursiv in diese farbigen Bereiche fort. Gut, also, jetzt haben wir Rekursion auf so Graphen schon verstanden. Jetzt gucken wir mal, wie das mathematisch ist. Das ist eventuell eine, die Sie schon in der Schule in der Mathematik hatten, nämlich die Fakultätsfunktion. Wer weiß noch, was die Fakultätsfunktion ist? Die ist relativ groß, ja, durch diese Multiplikation. Das heißt, wenn ich jetzt f von n berechnen wollen würde, was müsste ich dann machen? Also das mathematisch hinzuschreiben, n mal n minus 1 mal n minus 2 mal n minus 3 wäre so ein bisschen schwierig. Das heißt, es wird normalerweise rekursiv definiert. Wie könnte ich denn rekursiv die Fakultätsfunktion definieren? Was ist denn f von n? Also Fakultät von n. Wie könnte ich das definieren? Also f von n minus 1 mal die Zahl selber, zu der ich hin will. Reicht das als Definition? Da fehlt uns wieder die Abbruchbedingung. Das würden wir ein bisschen in die Tiefe machen. Was wäre die Abbruchbedingung? Ja, Sie sagen das so. Aber wenn Sie die vergessen, sterben vielleicht Menschen. Ja, also das genau ist auf positiven Zahlen definiert. Gute Anmerkung. Okay, das heißt, die Abbruchbedingung wäre bei Ihnen gewesen, dass wenn Sie negativ gewesen wären, dann hätte ich aufgehört. Okay, also dann hätten Sie keinen getötet. Gut, dann hätten wir mal 0 genommen. Das heißt, bei Ihnen, die Abbruchbedingung, die macht auch noch einiges kaputt. Ja? Wo schreiben wir sie denn dann am günstigsten hin? Ist gar nicht so einfach, gell? Das ist das Fiese, wenn man es so trivial beschreibt. Jetzt gucken wir mal, was ich da geschrieben habe. Das ist jetzt ein bisschen fies. Was habe ich denn da gemacht? Ich wollte nämlich auch die Abbruchbedingung nehmen, dass ich bei negativen Zahlen aufhöre. Das ist nur für positiv definiert. Das mache ich denn dadurch irgendwas kaputt, dass ich die 0 in meine Definition mit einschließe? Nö, weil ich kann ja sagen, was die 0 sein soll. Und wenn die 1 ist und das ein Produkt ist, dann kann ich das so viel mit 1 multiplizieren, wie ich lustig bin. Das heißt, die Definition hier wäre nicht falsch. Ja, das heißt, ich will, dass die 0 zugelassen ist, aber ich gebe ihr einfach den Faktor 1. Ja, was wäre denn dann f von 1? Einmal 1. Einmal f von 1 ist 1. Also einmal 1 ist 1. Wenn wir das jetzt in Code schreiben würden, dann würden wir sagen, hier, also falls derjenige was Negatives eingegeben hat, dann soll der so eine Exception schmeißen hier. Das haben Sie wahrscheinlich immer noch nicht im Programmierkurs, aber das schreibe ich Ihnen jetzt einfach hier hin. Und wenn ich genau gleich 0 ist, dann returne ich 1, dann ist mein Wert, den ich zurückgebe, 1. Und ansonsten returne ich, und das ist jetzt praktisch genau das gleiche wie der Aufruf, hier Fakultät von n minus 1. Das heißt, wir haben das hier oben einfach mathematisch, das, was mathematisch definiert war, hier umgesetzt. Gut. Wenn ich das jetzt eingeben würde in Eclipse, dann würde was passieren? Und auf irgendeiner Zahl aufrufen? Dann würde das Ergebnis rauskommen. Ja, aber das finde ich ein bisschen langweilig, deshalb habe ich ein bisschen was dazu geschrieben und habe gesagt, komm, wir wollen unterwegs auch ein bisschen was sehen. Und zwar wollen wir sehen, in welchem Aufruf wir sind und ob wir schon beim Ausrechnen sind oder aber noch beim Entwickeln. Das heißt, wenn wir uns das jetzt hier oben anschauen, dann haben wir hier eine Ausgabe, die ausgibt, irgendwas geschrieben, dass ich noch auf dem Hinweg bin und dann schreibt er hier was. Und das Ganze ist ein String. Ja, das heißt, er schreibt diesen String hier. Dann schreibt er, was ist das? Haben Sie so ein bisschen im Programmikus haben Sie schon gemacht, oder? Was wird da ausgegeben? Fies, gell? Ich habe das früher auch immer gesagt. Ich sage jetzt immer Fakultät. Also das sind eigentlich zwei Strings und dann wird es konkateniert mit diesem N, das heißt dem Wert der Zahl, die wird einfach in einen String, also es wird ein langer String, der aus den Elementen hier zusammengesetzt ausgegeben. So, gucken wir uns mal, wie das in den Clips aussieht und was da tatsächlich passiert. Also hier habe ich es natürlich ein bisschen anders geschrieben, weil der Herr Fuchs, der möchte das ja immer ganz gerne in diesem Style haben, deshalb habe ich den mal an seine Vorlesung angepasst. Was ist denn das jetzt hier? Was würde, wenn ich jetzt den rennen lassen würde, was würde passieren? Also was würde als erstes aufgerufen werden? Wo geht er denn rein? In so ein Java-Programm starten. Ich will das jetzt ausführen. Sie haben doch bestimmt alle jetzt mittlerweile schon mal ein bisschen was ausgeführt. Ja, der Herr in Blau, der sich jetzt wieder am Ohr kratzt, aber gerade gemeldet hat. Ah, okay. Wer hat sich denn ernsthaft gemeldet? Ja. Genau, der geht also in die Main. Und was macht er als erstes in der Main? Genau, und dann guckt er, wo ist denn das hier definiert, Fakultät von N, und sieht dann, ah, da oben, da habe ich ja was. Ein Integer, der ausgegeben wird, wenn ich sage Fakultät von irgendeinem Parameter N. Das heißt, er ruft jetzt hier diese Methode auf. Und das ist die, die ich vorhin gezeigt habe. So. Wenn ich das jetzt laufen lassen würde, was würde denn da ausgegeben werden? Versuchen Sie sich mal zu überlegen. Moment, welche Variable würde denn als erstes kommen? 5, okay. Das heißt, da steht jetzt so ein Größerzeichen, das ist das Zeichen für den Hinweg, dann steht da Fakultät, Klammer auf, dann 5, Klammer zu. Und dann, was steht in der nächsten Zeile? Wenn ich das jetzt laufen lassen würde, was würde in der nächsten Zeile da drunter stehen? Aha, das heißt, in der nächsten Zeile würde das nochmal stehen, aber mit was? Mit 4, genau, weil Sie sehen hier, um dieses Result abzudaten, wird wieder Fakultät aufgerufen und dann von 4. Das heißt, genau dieser gleiche Code, wenn ich jetzt wieder so Schnipsel gemacht hätte, dann würde der da oben nochmal drauf liegen, nur dass da oben 4 steht. Das heißt, das nächste, was tatsächlich ausgegeben wird in meiner Konsole, ist wieder diese Zeile nur mit der 4. Und was wird dann ausgegeben? Das gleiche mit der 3, das gleiche mit der 2 und so weiter. Gucken wir uns mal an, ob ich hier jetzt Schluss erzähle oder ob es tatsächlich so ist. Yay! Es ist jetzt ein bisschen klein, aber Sie sehen es trotzdem, habe es gleich auch nochmal auf den Folien. Das heißt, es wird tatsächlich erst gesagt, ich bin noch auf dem Hinweg und versuche gerade Fakultät von 5 zu berechnen. Ich bin noch auf dem Hinweg und versuche gerade Fakultät von 4 zu berechnen. Bin noch auf dem Hinweg, versuche gerade Fakultät von 3, von 2, von 1. Und wenn hier oben das n gleich 1 ist, hier, ja, dann drucke ich das nochmal aus, komme in diese Zeile, habe als Eingabe hier was? Also was ist denn der tiefste, in der tiefsten Rekursion der Aufruf, auf welcher Zahl wird aufgerufen? Auf der 0, genau. Aber warum steht hier davon nichts? Genau, der kommt da unten gar nicht hin, weil der sagt, return 1, das heißt, die 1 wird zurückgegeben und ich falle aus der Methode raus. Das heißt, der macht hier gar nichts, der gibt es nur an das Ergebnis und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann fällt er in den Rückweg und ist dann unterhalb dieser Zeile im Aufruf der 1 noch, dann ist er unterhalb dieser Zeile im Aufruf der 2, übergibt immer dieses, updatet immer dieses Result und dann am Ende ist am Ende angekommen. Ja? Gut, und dann hat er Fakultät von 5 bis 120 ausgegeben. Also jetzt haben wir gesehen, wie sich das in der Praxis auswirkt. Wenn ich sowas Rekursives definieren würde und implementieren würde und dann in Java tatsächlich umsetzen. Gut, das habe ich dann hier auch nochmal hingeschrieben. Also das ist das, was in der Konsole erscheinen würde. Der Hinweg, der Rückweg und dann die Ausgabe am Schluss von dem Ergebnis. Das Ganze hätte man auch als Baum darstellen können, den Rekursionsbaum, da haben Sie bestimmt schon mal von gehört. Das heißt, es wird irgendwie aufgerufen, Fakultät von 4 und rekursiv wird aufgerufen, das ist das gleiche wie Fakultät von 3 mal 4. Und um jetzt da eine Zahl haben zu können, muss ich erstmal die Fakultät von 3 wieder auflösen. Das ist Fakultät von 2 mal 3, ist Fakultät von 1 mal 2, ist Fakultät von 0 mal 1. Und erst jetzt habe ich die Abbruchbedingung, das heißt, ich kann das tatsächlich mit einer 1 ersetzen. Und jetzt habe ich hier zwei Zahlen. Und die kann ich jetzt tatsächlich miteinander multiplizieren. Bevor da nicht eine Zahl ist, kann ich diese Multiplikation nicht durchführen. Und dann habe ich hier die 1, die 2, die 3, mit der 2 sind die 6, 6 mal 4 und so weiter. Das heißt, wenn wir jetzt in die ganz grobe Einführung von Rekursion reinschauen, dann haben wir als Rekursion eine Methode, die sich selbst aufruft. Ganz, ganz wichtig, ich brauche eine passende Abbruchbedingung, also eine, die auch immer eintritt irgendwann, an der ich nicht vorbeirennen kann, wie bei den ersten Beispielen. Und ich kann das auch als Baum darstellen. So, jetzt gucken wir uns mal an, was gibt es denn für Arten von Rekursion. Wir gucken uns mal eine etwas kompliziertere Rekursion an. Was ist denn das? Das steht ja eigentlich drüber. Aber haben Sie irgendeine Idee, was daran rekursiv sein könnte? Das in der Schule mal gemacht. Also wie komme ich denn, wenn ich von hier nach hier will, ja, dann habe ich ja einmal diese Klammer a plus b noch damit multipliziert. Das heißt, was auch immer das Ergebnis hiervon war, nämlich das hier, wird nochmal mit der Klammer a plus b in Klammern multipliziert. Das heißt, es gibt zwei Varianten hiervon. Einmal die, die überall ein a als Faktor dazu gekriegt hat und einmal die, die überall ein b als Faktor dazu gekriegt ist. Und da diese Mischglieder, also die sowohl a's als auch b's haben, die werden dadurch natürlich mehr. Ja, also dieses 2 mal a Quadrat b, was entsteht, wenn ich das hier mit a multipliziere und ja. Das, wo haben wir das noch, wenn ich das a Quadrat mit b multipliziere, also das habe ich mit a multipliziert, dann kriege ich a Quadrat b raus und wenn ich das mit b multipliziere, kriege ich auch a Quadrat b raus. Das heißt, da hier kommen diese 2 und dann noch diese 1 hinzu. Das heißt, irgendwie scheint es auch auseinander zu entstehen. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gesehen haben. Berechnen kann man das Ganze mit dem sogenannten Pascalschen Dreieck. Was hier vorne nämlich steht, sind die Binomialkoeffizienten. Und die kann ich so auslesen. Also hier ist, das ist so ein Dreieck, das ist die Ebene 0, die Ebene 1, die Ebene 2. Und in der Ebene 2, in der linken, ganz linken Reihe, steht 2 über 0, 2 über 1, 2 über 2 und so weiter. Ja? Das heißt, so kann man dieses lesen. Und jetzt ist die große Frage, sehen Sie da eine Rekursion drin, wieder was aus was entsteht, die auf dieser Idee beruht, die ich da vorne einmal mit dem einen multipliziert, einmal mit dem anderen multipliziert, ja? Genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel die 3 hier berechnen will, dann kann ich die als Addition von dem und dem berechnen. Das liegt genau daran, was ich vorhin hier gesagt habe. Also das Glied und das Glied entstehen, wenn ich einmal da das b multipliziert und einmal das da multipliziert, dann sind die beiden Zahlen zusammengeben dann diese 3. Ja? So, das heißt, dieses Pascalsche Dreieck ist rekursiv definiert, nämlich genau so. Wenn ich n über k suche, dann gehe ich eine Zeile drüber, nämlich in die Zeile n minus 1, nehme da das k minus 1, also das links oben, und das k, also das, was in der gleichen Diagonalen praktisch drin steht. Und wenn ich die beiden addiere, dann kriege ich diese Zahl. Ja? Das heißt, das hier ist auch rekursiv definiert. Und wenn ich das jetzt ausrechnen wollen würde und in den Code schreiben würde, dann hätte ich jetzt zwei rekursive Aufrufe. Das wird dann so aussehen, plus den da. Und wenn ich jetzt hier dieses Ding hier aufrufe, dann bin ich als erstes in diesem rekursiven Aufruf. Und auch dieser Aufruf wird erst entstehen, wenn ich aus dem wieder rausfalle. Ja. Was ich noch brauche, ist die Abbruchbedingung, ja, da muss ich aufpassen, dass dieses Dreieck kann ich ja nur berechnen, wenn irgendwas schon da ist. Und das sind in dem Fall hier diese Ränder. Also erstmal brauche ich die 1 ganz oben, diese ganzen Einsen und aus diesen Einsen entsteht dann der ganze Rest. Und das sind diese Abbruchbedingungen hier. Was entsteht, ist wieder so ein Baum, nur dass er ein bisschen komplizierter aussieht. Also wenn ich 4 über 2 wissen will, dann muss ich alles aus der oberen Reihe wissen, nämlich 3 über 1 und 3 über 2. Also das, was links oben daneben war und das, was rechts oben daneben war. Wenn ich das aber ausrechnen will, dann falle ich erst in diesen Aufruf rein. Und in diesem Aufruf falle ich erst in diesem Aufruf rein. Und erst hier sehe ich 2 über 0a, das war die ganz linke Diagonale, da sind nur Einser. Ja? Und dann falle ich in diesen Aufruf rein, ja, wenn ich den Einser hier habe, falle dann in diesen Aufruf rein, da sehe ich 1, bin ich wieder ganz in der linken Diagonale. Und da bin ich jetzt in der rechten Diagonale, weil die Zahlen genau gleich sind. Sie sehen das, ich gehe nochmal zurück, dass hier ist ja das, was unten steht, gleich 0. Und das ist, dann ist das, was unten steht, genau gleich der Zahl, die auch oben steht. Wissen Sie, wie dieses Über, was man da noch mit berechnen kann? Haben Sie so Mengenlehre und sowas haben Sie schon auch gehabt in der Schule, oder? Oh, was alles rausfällt. Also wenn Sie Mengenlehre in der Schule hatten, dann haben Sie auch sowas wie Teilmengen kennengelernt. Und wenn ich mir überlege, ich habe 5 verschiedene Zahlen in meiner Menge drin liegen und ich will jetzt Teilmengen bilden, dann kann ich genau eine leere Menge bilden, also eine nullelementige Teilmenge und genau eine Menge bilden, die alle enthält. Und das ist auch dieses Über. Wie viele verschiedene Teilmengen gibt es, die genauso viele Elemente enthalten? Gut, gehen wir wieder zurück hier hin. Hier, da sind wir in der rechten Diagonalen. Dann haben wir das berechnet, dann können wir das tatsächlich immer ausrechnen. Jetzt können wir das da ausrechnen. Um das da auszurechnen, müssen wir aber erstmal noch nach rechts absteigen. Auch da steigen wir erst nach links ab, nach links, dann nach rechts. Jetzt haben wir tatsächlich 2 Zahlen, die kann ich dann hier addieren und so weiter. Das heißt, wenn ich jetzt das hier malen würde, dann würde sich der Baum erstmal nach links entfalten, genauso wie vorher. Und erst wieder zurückfalten, wenn immer beide Aufrufe links und rechts erfüllt sind. Und dann kann ich es erst ausrechnen. Hier haben wir eine ganz, ganz fiese Funktion, die Ackermann-Funktion. Und die Ackermann-Funktion, die berechnet eigentlich gar nichts Wirkliches, sondern die soll eigentlich nur dieses ganze Ad absurdum führen. Sie sehen, die Zahlen werden wahnsinnig schnell, wahnsinnig groß. Warum? Also hier ist ja noch ganz schick. Hier geht auch noch irgendwie, aber wenn Sie das machen, ja, dann müssen Sie Ackermann dafür aufrufen und dann Ackermann dafür und damit verschachtelt die sich ganz, ganz, ganz arg in alle Richtungen, weil Aufrufe in den Aufrufen stattfinden. Und wenn Sie das alles hochrechnen, also schon Ackermann von 3 und 3 gibt 61 und hier, da sind Sie dann schon jenseits von Gut und Böse. Das ist so ein Beispiel für wahnsinnig schnell wachsende Funktionen. Da kommen wir, je nachdem wie viel Zeit wir haben, in dem Teil zur theoretischen Informatik noch dazu. Das heißt, wir hatten jetzt etwas, das war linear rekursiv, das heißt, da gab es nur einen rekursiven Aufruf, das nennt man dann linear rekursiv, die Methode ruft sich selber nochmal auf. Dann hatten wir was, das war so wie so ein Baum, der sich entfaltet hat in eine Seite und nur wenn er fertig war mit genug, dann konnte er sich wieder zurückfalten. Wir hatten diese ganz wahnsinnige verschachtelte Rekursion und dann hatten wir was, was eigentlich gar nicht in Konkurrenz zu den anderen Verfahren sein, denn eine lineare Rekursion kann auch eine Endrekursion sein. Es bedeutet einfach, dass der rekursive Aufruf das Letzte ist, was da passiert. Und wenn wir hinterher die Sortierverfahren haben, dann gibt es sowohl endrekursive Verfahren, also die, die mit dem rekursiven Aufruf aufhören, und dann gibt es welche, die machen den eigentlichen Teil der Arbeit, zum Beispiel Merge Sort, überhaupt erst, wenn ich mit den rekursiven Aufrufen fertig bin. Also ich verlasse mich darauf, dass die rekursiven Aufrufe mir was zurückgeben, was eine bestimmte Eigenschaft hat, und da ich dann wieder raus. Dann hatte ich versprochen, wir gucken uns mal an, wie, ich habe das da vorhin mit den Kärtchen hinlegen immer gemacht, wie der Computer jetzt irgendwie so die Kontrolle über diese rekursiven Aufrufe behält. Das heißt, wir gucken so ein bisschen, jetzt nicht wirklich bildlich, gucken wir unter die Haube der Rekursion. Das heißt, wir hatten ja ganz am Anfang, als wir die Speicherbereiche hatten, hatten wir schon mal von dem Stapel gesprochen. Und wir hatten vorhin gesagt, was passiert denn, wenn ich so eine Endlosschleife habe, also so eine Endlosrekursion habe, dass dieser Stapel überläuft. Das heißt, wenn ich irgendeine Methode aufrufe, dann habe ich einen Bereich in meinem Speicher, wo ich verschiedene Sachen speichere, nämlich die Parameter, ganz wichtig die Rücksprungadresse, irgendwelche lokalen Variablen und gegebenenfalls auch Rückgabewerte. Und ich habe einen Bereich, wo meine Objekte alle gespeichert sind, das heißt dann Halde. Was passiert auf diesem Stack, wenn ich eine Rekursion aufrufe? Dieser Stapel, der wächst und schrumpft, beziehungsweise eigentlich schrumpft er gar nicht wirklich, weil ich lösche nicht, was da drüber ist, sondern ich gehe einfach mit meinem Stack-Pointer weiter runter und überschreibe, was da auch immer gerade steht. Ja? Der hat eine voreingestellte Maximalgröße, die kann ich auch verändern beim Aufruf in manchen Programmiersprachen, und der hat so einen Stapelzeiger, das ist, was ich gerade gesagt habe, also wo gerade bin ich denn unterwegs. Die Adressierung ist immer relativ zu diesem Stapelzeiger, also wo muss ich den Wert von davon suchen und so weiter. Ist alles relativ abstrakt, deshalb schauen wir uns jetzt mal an einem Beispiel an. Wir haben jetzt diese Methode für den Binomialkoeffizienten hier mal ausgedruckt, wie die im Detail läuft, ist gar nicht so wichtig. Wir gucken uns jetzt mal einfach an und sagen, wir hätten die Methode jetzt für k gleich 2 und n gleich 3. Und die sei irgendwo innerhalb von einer anderen Methode aufgerufen, wo in meinem Stapel ganz unten hier die Rücksprungadresse liegt. Mein Stack Pointer, also mein Pointer, zeigt gerade da oben hin und würde jetzt also diese Methode aufrufen für k gleich 2 und n gleich 3. Dann ist mein Result noch undefiniert, weil da unten habe ich ja noch nichts ausrechnen können. Das heißt, ich würde hier reingehen, meine Variable Result anlegen und da ist aber noch nichts drin. Um die zu berechnen, müsste ich als erstes mal hier rein, nämlich in Binom n-1 und k-1. Das heißt, ich würde das Ganze nochmal aufrufen, hier, für k gleich 1 und n gleich 2. Da habe ich dann wieder den Stackpointer oben und hier würde ich meine Rücksprungadresse haben, nämlich wenn ich die binomische Formel aufrufe, den Aufruf Nummer 8. So, da würde ich dann wieder von oben reinfallen in diesen Code, das könnte ich jetzt wieder einfach so kopieren, ich lasse es jetzt aber mal stehen. Das heißt, mein Result wäre immer noch undefined, weil als nächstes würde ich erstmal in diesen Aufruf reingehen. Nämlich für k gleich 0 und für n gleich 1, wenn ich von diesem k, von diesem n 1 abziehe. Ja. So, dann gehe ich da rein. Mein Result ist immer noch undefined, weil erst wenn mein k gleich 0 ist, dann kann ich tatsächlich hier irgendwas speichern. Ja. Nämlich return 1. Das heißt, jetzt habe ich zum ersten Mal tatsächlich einen Rückgabewert. Das heißt, diese Methode wird aufgerufen und die wird beendet mit der Rückgabe 1. Speichere ich mir hier ab. Jetzt falle ich zurück in den Aufruf davor, der hier gespeichert wurde. Zack. Mein Result ist immer noch undefined, aber relativ dazu habe ich mir schon mal den Rückgabewert gespeichert. Als nächstes falle ich also hier rein und rufe das Gleiche hier oben auf. Ja. Gehe da weiter, kriege auch den Rückgabewert 1, weil ich hier in diese Bedingung reinfalle. Gehe zurück und jetzt kann ich zum ersten Mal tatsächlich einen Result berechnen. Ja, jetzt habe ich Result berechnet und gebe es auch zurück, fall also auch aus diesem Aufruf raus. Hier mit Rückgabewert 2. Falle also wieder zurück in den Aufruf, also ich bin jetzt in dem linken Aufruf 4 von gewesen, da war der Rückgabewert 2, gebe jetzt 2 zurück, ups, jetzt hört es schon auf. Und so weiter habe ich hier geschrieben. Ich würde natürlich jetzt das noch auch nach unten abbauen, beziehungsweise wieder nach oben aufbauen, wenn ich in diesen Aufruf komme und würde dann am Ende berechnen. Sie sehen also, allein durch dieses immer Sachen auf den Stapel legen und dann auslesen, wo war ich denn nochmal, wo muss ich also weitermachen, kann ich dieses Verfahren ausführen. Also das passiert auf dem Stapel. So, und jetzt haben wir was ganz Nettes, das wird auch ganz oft als Beispiel für Rekursion benutzt und das sind die Türme von Hanoi. Wer kennt die denn? Kennen ein paar schon. Was ist denn die Problemstellung bei den Türmen von Hanoi? Ja, ich habe so ein Spielzeug auch zu Hause, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte gar nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Also oben bei mir im Büro ist auch so ein Spielzeug mit so drei Dingern, mit so drei Stecken. Mhm. Und was muss ich da machen? Also die müssen immer eine Pyramide ergeben. Und wer weiß noch genau, was die Problemstellung war? Also die Geschichte dahinter ist so, dass es drei Berge gibt und ich will, irgendwelche Mönche wollen goldene Scheiben von einem Berg auf den anderen bringen. Und es dürfen nie kleinere Scheiben unter größeren Scheiben liegen, weil die sonst kippen. So, das heißt, was muss ich machen? Was war die Aufgabe? Okay, also stellen wir uns mal vor, ich glaube, ich habe da auch so ein paar, genau so sehen die Scheiben aus, stellen wir uns mal vor, meine sind noch viel bunter, wir müssen diese Scheiben alle hier darüber bringen. Wie würden wir das machen? Das heißt, größere Scheiben dürfen nicht auf kleinere liegen. Was muss ich dann also machen, damit ich die Scheiben da irgendwie darüber kriege? Das Fiese ist, ich darf die gar nicht einfach runternehmen und irgendwo bei mir auf den Tisch legen, sondern die müssen immer auf den Stecken bleiben. Was könnte ich also machen? Das heißt, wir haben drei Stecken. Das heißt, wenn wir das Problem reduzieren auf den Fall, wir haben nur drei Scheiben, was wäre denn dann die Anweisung? Wie kriege ich denn, jetzt malen wir mal ein bisschen, weil ich mein Spielzeug nicht dabei habe. Ich habe es hinterher auch auf den Folien, aber ich glaube, da sind nur vier Scheiben gleich. Das heißt, wir haben jetzt hier diese drei Stecken und wir haben jetzt hier drei Scheiben drauf und die sollen zum Beispiel von hier alle nach hier. Was würden Sie dann machen?
Ja? Also die ist jetzt hier weg.
Dann nehmen Sie die zweitoberste und legen Sie hier hin. So, jetzt nehmen Sie die dahin. Jetzt ist der wieder leer. Jetzt nehmen Sie die ganz große. Die ist dann hier weg. Die kommt jetzt hier hin. Da wollen wir es zum Beispiel hin. Die kommt dann von da aus da drauf und die kommt von da aus da drauf. So, das heißt, wir haben das Verfahren jetzt für drei Scheiben gelöst. Hilft uns das, wenn wir 20 Scheiben haben? Wie kriegen wir denn, wenn wir 4 Scheiben hätten, die Scheiben woanders hin? Wir haben jetzt wieder, ich wische das mal weg, also das war, ich mache das jetzt mal so. Ich mache es nochmal neu hin. Der erste Zustand war der hier. Da waren die drei Scheiben, da war leer und da war leer. Wir haben jetzt ein Verfahren, was mir die Scheiben, hier ist leer und hier ist leer und da liegen die alle hinbringt. Also für drei Scheiben haben wir ein korrektes Verfahren gefunden. Jetzt sollen wir als nächste Aufgabenstellung, haben wir jetzt 4 Scheiben. Die liegen hier. Und die sollen nach hier. Können Sie mir ganz schnell das Verfahren beschreiben? Ja, dann versuchen Sie mal. Genau, ich zeige Ihnen das mal, wie ich das illustrieren würde. Also wir haben ein Verfahren, was das hier kann. Dann verwenden wir doch einfach das Verfahren und machen das hier. Das heißt, wir interessieren uns gar nicht dafür, wie im Detail jetzt dieses Verfahren funktioniert hat. Wir müssen es nur irgendwo implementiert haben. Und benutzen jetzt dieses existierende Verfahren einfach, um zu sagen, wir legen, benutzen das Verfahren, um die nach da zu legen. Dann legen wir die große Scheibe darüber. Ja. Die anderen Scheiben liegen indessen hier. Und dann benutzen wir das Verfahren nochmal, um die da drauf zu legen. Wie im Detail jetzt Magic Blue hier funktioniert, interessiert uns gar nicht, sondern wir machen das einfach nur so. Das heißt, damit hätten wir jetzt ein Verfahren definiert, was für 4 Scheiben funktioniert. Das heißt, das funktioniert jetzt so, dass es 4 Scheiben von einem Stecken auf den anderen geht. Wie das im Detail funktioniert, interessiert mich gar nicht. Wie könnte ich denn jetzt 5 Scheiben umlegen? Genau, wir benutzen das Verfahren für 4 Scheiben, legen die auf den anderen Stecken, legen die 5. Scheibe ganz rüber und da die größer ist als alle anderen, dürfen wir auf der Scheibe machen, was wir wollen und legen dann die dahin. Ja, ah, genau. Aber das schaffen wir heute leider nicht mehr. Das machen wir dann. Mhm. Würden wir tatsächlich. Die Frage auf der letzten Folie wäre, wie viele Umlegeaktionen müsste ich denn machen? Und das kann ich durch vollständige Induktion beweisen. Das machen wir dann aber morgen. Ja? Also wir gucken uns jetzt einmal nur ganz kurz das Verfahren an. Gut. Also, wie gesagt, ich hatte das auf den Folien schon mal mit den 4 Scheiben. Wenn ich 4 Scheiben umlegen will, dann würde ich das so machen. Dann liegt die da drüben und dann lege ich mit genau dem gleichen Verfahren und den Zwischenstationen die 3 wieder da drauf. Das heißt, das wäre das Verfahren für 4. Ich könnte also auch anfangen, es für 4 zu definieren und dann das 4er-Verfahren zu benutzen, wenn ich 5 umlegen will, das 5er-Verfahren für 6 und so weiter. Das heißt, wenn ich das jetzt weitermachen würde, das ist der sogenannte Randorffsche Algorithmus. Ja, ich führe zurück auf ein kleineres Problem, das heißt, das Bewegen von n Scheiben von Stapel A nach Stapel C unter Benutzung des Stapels B ist definiert, einfach die oberste Scheibe bewegen oder ich bewege erst den kleineren Stapel auf den Zwischenstapel, lege dann die Scheibe von A nach C und mache dann nochmal das Verfahren von dem anderen Strich auf dem anderen. Also genau das, was wir hier mit dem Blau und dem Rosa so ein bisschen illustriert hatten. So, wenn ich das jetzt implementieren würde, was ich zum Glück auch schon gemacht habe, wäre es schlau, hier jetzt diesen Aufruf zu machen. Also was ich jetzt hier machen will, ist, ich will für jedes Bewegen einer Scheibe habe ich so eine Ausgabe. Ja, und das Ausgeben, also das Berechnen, das würde der Computer schon ganz schnell hinkriegen, aber dieses Ausgeben dauert relativ lang. Wenn ich jetzt hier auf Run drücke, also der soll mir jetzt praktisch machen, sagen, was ich tun soll. Da würde jetzt praktisch so eine Anleitung gedruckt. Wie lange würde das ungefähr dauern? Also wir könnten es jetzt laufen lassen. Ich glaube, mit 64 sind wir schon so lange dran, dass wir morgen noch nicht fertig sind. Je nachdem, wie schnell diese Ausgaben tatsächlich sind. Weil, wenn ich jetzt, wir lassen einfach mal rennen, wenn ich jetzt Move Tower mit Aufgabe 64 hätte, ja, dann würde ich hier erstmal für 63 aufrufen, in 63 würde ich für 62 aufrufen, in 62 und so weiter. Für jedes Mal hätte ich so einen Move und davon sogar mehrere. Und da würde ich, ja, das läuft jetzt hier eine Weile. Ja. Und ich breche es jetzt mal ab. Und genau das ist jetzt das, was ich eigentlich erst morgen machen wollte. Wir gucken jetzt mal, wie weit wir kommen. Wenn ich jetzt fragen würde, wenn jede Ausgabe eine Sekunde dauern würde, und ich ausrechnen will, wie viele Ausgaben habe ich. Ja, also das war jetzt für 4, wäre es ein bisschen schneller gegangen. Dann könnte ich ja fragen, also die Ausgabe war immer dann, wenn eine Scheibe bewegt wurde. Dann könnte ich ja sagen, okay, also ich habe irgendwie Move 1 ist gleich 1. Also wenn ich eine Scheibe umlegen will, dann habe ich genau einen Aufruf. Wenn ich Move irgendeine Zahl habe, dann habe ich die Zahl selber plus das Umlegen der letzten Scheibe, also das Verfahren für eins weniger, plus das Umlegen der letzten Scheibe und dann das Verfahren nochmal. Also das blaue Verfahren wird berechnet, dauert eine Zeit, legt einmal von hier nach hier und legt dann nochmal von da nach da. Und dazwischen wird noch die unterste Scheibe umgelegt. Das heißt, ich habe hier so viele Scheibenbewegungen, wie ich hier viele Scheibenbewegungen habe, plus die eine, plus das. Das heißt, ich habe irgendwie zweimal das hier. Und meine Annahme könnte jetzt sein, jetzt machen wir es halt gerade noch, wir haben 10 Minuten, könnte jetzt sein, wenn ich die Anzahl der Scheibenbewegungen für eine Zahl n haben will, dann ist jetzt die große Frage, ist das gleich 2 hoch n minus 1? Und an der 2 hoch n sehen Sie schon, wenn Sie da eine große Zahl reinschmeißen, kommt was Riesiges auf. Und jetzt wäre die Frage, wie würde ich das denn beweisen? Wer hat schon mal vollständige Induktion gemacht? Ganz viele, ja super, dann können wir das ja direkt machen. Induktionsannahme ist, dass Moves n gleich 2 hoch n minus 1 ist. Wie würde ich jetzt weitermachen? Wer war denn bei mir im Brückenkurs und hat mit mir Induktion gemacht? Ganz viele, ne? Da hatte ich doch immer erzählt von diesen Dominosteinen. Ja? Das heißt, wenn ich Dominosteine habe, ganz viele in einer Reihe, und ich will jetzt eine Aussage für alle diese Dominosteine belegen. Dann hätte ich eine Heidenarbeit, wenn ich für, sagen wir, das sind unendlich viele, dann hätte ich jetzt eine Heidenarbeit, wenn ich für jeden einzelnen Dominostein beweisen müsste, dass der umfällt. Also das wäre jetzt die Aussage. Das sind unendlich viele, also müsste ich unendlich viele Beweise führen. Wie könnte ich das Ganze abkürzen? Indem ich sage, ich schmeiße einen um und was muss ich dann noch beweisen? Genau, das heißt, ich beweise nur zwei Sachen. Erstmal, dass ich einen umschmeiße. Und dann beweise ich, dass einer immer den nächsten umschmeißt. Weil wenn ich dann den da vorne kippe, dann schmeißt der den um, der schmeißt den um, der schmeißt den um, der schmeißt den um. Wichtig ist nur, dass ich hier allgemein bleibe. Das heißt, ich muss ganz allgemein beweisen, dass ein Stein seinen Nachfolger umschmeißt. Ich kann jetzt nicht sagen, der vierte schmeißt den fünften um. Wenn ich das beweise, dann habe ich keine Aussage für den siebten und den achten oder den sechsten und den siebten. Dann habe ich nur eine Aussage für den vierten und den fünften. Ja, das heißt, ich muss es ganz allgemein beweisen. Das heißt, mit was würden wir denn jetzt hier anfangen? Was ist denn der erste Stein, den ich umschmeiße? Steht da oben schon, den nehmen wir. Also wenn ich eine Scheibe bewegen will, dann ist das eine Bewegung. Das heißt, wir nehmen als Induktionsvoraussetzung, Moment, als Induktionsanfang, wie haben wir das denn immer genannt? Induktionsannahme, ne? Also das ist die Annahme. Jetzt ist der Induktionsanfang. Der ist, dass Moves 1, also wenn ich eine Scheibe bewegen muss, dann ist es eine Bewegung. So, jetzt kommt die Induktionsvoraussetzung. Was kann ich denn voraussetzen? Unsere Annahme. Also nehmen wir mal an. Also ich glaube, der Herr Kosub mag es immer lieber für n minus 1, aber wir machen es jetzt mal so. Dann sehen Sie schon beides. Also wir nehmen jetzt an, für n gilt das Ganze. Was ist jetzt der Induktionsschritt? Also das hier, dieser Pfeil hier. Ja? Genau, das heißt, wir wollen als Induktionsschritt wollen wir zeigen, dass wenn es für n gilt, dass daraus folgt, dass es für n-1 gilt. Das heißt, wir nehmen an, dass das wahr ist und wollen berechnen moves n+1. So, wie machen wir das? Gut, wunderbar. Also wir wollen zeigen, dass es das aus n+1, das heißt, das wollen wir zeigen und benutzen dürfen wir das. Wie machen wir das? Was wissen wir über das Verfahren? Das Verfahren bewegt erst n Steine, also wenn es n+1 Scheiben bewegen muss, bewegt es erst n, dann bewegt es eine und dann bewegt es wieder n. Das heißt, was wir wissen, dürfen wir ja hier benutzen. Wir wissen, das ist moves n+1 plus moves n. Es ist also 2-mal moves n+1. Bis jetzt haben wir noch nichts Falsches gemacht. Das heißt, wir haben nur benutzt, was das Verfahren für eine Eigenschaft hat. Ja? Da haben wir einen Strich im Weg. Das ist die Tafel ist ein bisschen nicht mehr so schön geputzt. Ich hoffe, man sieht das auch auf dem Film ganz gut. Ja? Also hier steht natürlich moves n+1 und der Strich, der ist irgendwie da so rudimentär übrig geblieben. So, wie machen wir jetzt weiter? Da war die extra Klammer. So, jetzt haben wir es, oder? Gut, wenn Sie so kritisch gucken, weiß ich, ist nicht, irgendwas nicht in Ordnung. Also die Extraklammer war da hinten, nach der 1. Das heißt, wir haben gesagt, moves n+1, wenn ich n+1 Scheiben bewegen will, dann muss ich ja erst die ersten n Scheiben bewegen, dann eine Scheibe umlegen und dann die anderen Scheiben bewegen. Das ist das Gleiche, wie wenn ich 2-mal die Anzahl der Moves habe für n Scheiben plus 1. So, und was kann ich jetzt weitermachen? Genau, da wissen wir schon, dass es stimmt. Genau, das heißt, genau das machen wir jetzt auch. Wir setzen jetzt für dieses moves n ein, dass wir das ja als Voraussetzung beweisen. Wir müssen nicht beweisen, dass dieser Stein fällt. Wir müssen nur beweisen, dass wenn der fällt, dass er den umschmeißt. Das heißt, wenn wir beweisen sollen, wenn der fällt, schmeißt er den um, dann dürfen wir also auch annehmen, dass der umfällt. Und das ist das hier. Das heißt, wir machen jetzt 2-mal 2n-1 plus 1. Wie geht's weiter? Ja, das soll gleich sein. Was machen wir als Schritt, um in die Richtung zu gehen? Wie rechnen wir das um? Formen wir es um? Also ich mache diese 2 da rein, damit muss ich es einmal mit dem und einmal mit dem multiplizieren. Das heißt, hier steht 2n+1 minus 2. Ja, dann habe ich die 2 in die Klammer rein multipliziert und dann noch das plus 1. Ja, und jetzt bin ich eigentlich schon fertig. Die beiden verrechne ich. Ist 2n+1. Minus 1. Und das war ja genau das, was wir angenommen haben, weil wenn wir hier n+1 einsetzen, ist auch hier n+1. Das heißt, wir haben jetzt bewiesen, dass der erste Stein umgeschmissen wird, dass ein Stein, wenn er fällt, den nächsten umschmeißt und dadurch fallen alle um. Das heißt, wir haben bewiesen, es gilt für ein n. Wenn es für n gilt, gilt es auch für n+1 und damit gilt es für alle Zahlen. Das heißt, die Anzahl der Scheibenbewegungen ist gleich 2 hoch n-1. Und das wäre bei 64 ganz schön wüst geworden, weil 2 hoch 64 ist verdammt groß. Gut, ich glaube, aufgeschrieben habe ich das sogar auch. Hier sehen Sie es nochmal schrittchenweise, dann können Sie sich zu Hause nochmal anschauen. Und damit sind wir perfekt um 3 auf dem Ende des Kapitels Rekursion und machen morgen mit den rekursiven Sortieralgorithmen weiter. Danke, bis morgen.